Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de.
Es ist Anfang 2026 und uns haben ganz viele Analysen zum deutschen Arbeitsmarkt erreicht. Und wenn man sich da so durcharbeitet, bleibt vor allem ein Gefühl: pure Verwirrung. Einerseits schreien alle Schlagzeilen vom riesigen Fachkräftemangel. Andererseits schreibst du uns und viele andere auch, dass du als super ausgebildeter Berufseinsteiger eine Absage nach der anderen kriegst.
Ja.
Das passt doch nicht zusammen. Unsere Mission ist also klar. Wir entwirren diesen Knoten für dich und schauen, was wirklich dahinter steckt und vor allem, was du jetzt tun kannst.
Dieses Gefühl der Verwirrung, das ist absolut berechtigt. Du bildest dir das nicht ein. Die Lage für Berufseinsteiger ist wirklich so angespannt wie schon lange nicht mehr.
Das ist also keine einzelne Erfahrung.
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein anerkannter Trend. Selbst die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hat das ja neulich sehr klar gesagt. Die Jobchancen sind auf einem Tiefpunkt und das trifft die jungen Leute am härtesten. Die Zahl der explizit ausgeschriebenen Juniorstellen ist 2025 dramatisch eingebrochen.
Wow.
Fachleute nennen das schon das Junior-Paradoxon. Unternehmen klagen, sie finden keine Leute, streichen aber genau die Positionen, auf denen die Fachkräfte vom Morgen ja eigentlich wachsen sollen.
Okay, Junior-Paradoxon, das trifft den Nagel auf den Kopf, aber diese Logik dahinter, die musst du mir erklären. Wenn mir doch Leute fehlen, investiere ich in den Nachwuchs. Alles andere ist doch verrückt.
Naja, du denkst langfristig. Viele Unternehmen denken aber im Moment nur bis zum nächsten Quartalsbericht. Ein ganz wesentlicher Punkt ist die maue Konjunktur. Wir hatten eine Rezession, Stagnation und für 2026 erwartet man nur so ein Mini-Wachstum von 1,1%.
Und da werden alle vorsichtig.
Genau, da schalten die Finanzabteilungen auf Rot. Jede einzelne Ausgabe wird geprüft und ein Junior ist aus dieser reinen Controlling-Sicht eben erstmal ein Kostenfaktor, keine sofortige Lösung.
Ein Kostenfaktor, weil die Person ja noch eingearbeitet werden muss, klar. Ich habe hier eine Zahl von der DIHK, die ist brutal. Fast die Hälfte aller Betriebe, 48%, sagen, sie haben momentan überhaupt keinen Personalbedarf.
Das muss man sich mal vorstellen.
Jedes zweite Unternehmen hat das Hilfegesucht-Schild eingezogen.
Exakt. Und jetzt lass uns mal die Kalkulation von so einem mittelständischen Unternehmen durchspielen. Einen Absolventen einzustellen ist eine riesige Investition. Du zahlst Gehalt, Sozialabgaben.
Richtest den Arbeitsplatz ein.
Aber der größte Kostenblock ist unsichtbar. Die Zeit. Das Onboarding, also die Einarbeitung, bindet deine besten, erfahrensten Leute. Die Seniorentwicklerin, die den Junior anlernt, kann in der Zeit nichts für den Kunden bauen.
Und der erfahrene Vertriebler macht weniger Abschlüsse.
Genau. Diese Delle in der Produktivität ist für die ersten 6, vielleicht 12 Monate ein kalkuliertes Minusgeschäft. In der Boomphase kein Problem. Aber jetzt sagen viele, das Risiko ist uns zu hoch.
Und das erklärt dann auch diese absurden Anzeigen, die wir alle kennen. Gesucht Junior Manager mit 3 bis 5 Jahren Berufserfahrung.
Ja, ein Widerspruch in sich.
Die wollen die Rendite ohne die Investition.
Exakt. Und dann kommt noch ein Faktor dazu, der dieses Zögern verstärkt. Und das ist die hohe Fluktuation bei der jüngeren Generation. Eine Zahl von Randstad zeigt, die durchschnittliche Verweildauer der Gen Z im ersten Job liegt bei nur 1,1 Jahren.
Moment, da muss ich kurz einhaken. Das klingt ja oft wie ein Vorwurf, so nach dem Motto, die Jungen sind nicht mehr loyal. Aber ist es nicht ein Henne-Ei-Problem?
Wie meinst du?
Naja, wenn Unternehmen nur befristete Verträge anbieten, kaum Perspektiven zeigen und die Einarbeitung auf Sparflamme fahren, ist es dann ein Wunder, dass sich junge Leute nach einem Jahr was Besseres suchen? Das kann man doch nicht allein der Gen Z anlasten.
Das ist ein absolut fairer Punkt. Es ist sicher eine Wechselwirkung. Aber aus der reinen, kalten Risikoperspektive des Arbeitgebers sieht die Rechnung eben so aus. Ich investiere ein Jahr und viel Geld, um jemanden profitabel zu machen. Und genau in dem Moment, wo es sich auszahlt, ist die statistische Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Person geht. Das ist ein katastrophales Geschäftsmodell. Also lässt man es lieber ganz bleiben.
Kurzfristig die billigere, aber langfristig eine absolut fatale Strategie. Okay, die wirtschaftliche Lage leuchtet ein. Aber es fühlt sich an, als gäbe es da noch eine viel fundamentalere Veränderung. Ich wette, die KI spielte eine riesige Rolle.
Oh ja, sie zerstört nicht nur die erste Stufe der Karriereleiter, sie pulverisiert sie regelrecht.
Puh.
Das ist der zweite große Treiber. Viele der klassischen Anfängerjobs, diese typischen Zuarbeiten, die man als Praktikant oder Trainee gemacht hat, um zu lernen,
Aha.
Die gibt es so nicht mehr.
Genau.
Die werden heute von KI-Tools erledigt.
Machen wir es mal konkret. Vor 5 Jahren als junger Berater, da hätte ich als erstes stundenlang Daten für eine PowerPoint-Präsentation rausgesucht.
Perfektes Beispiel. Das macht heute eine KI in 5 Minuten. Oder denk an eine Marketing-Absolventin. Früher hätte sie einfache Social-Media-Posts geschrieben. Heute
gibt man ein paar Stichworte in ein Tool ein und kriegt 10 Varianten ausgespuckt.
Exakt. Diese ganze Ebene an Lern- und Übungsaufgaben, an denen man wachsen konnte, die fällt einfach weg. Die Lernkurve beginnt heute quasi auf einer Klippe.
Und was heißt das jetzt für mich als Bewerber? Dass ich diese Tools nur bedienen können muss?
Das ist der große Trugschluss. Nur bedienen können, das ist die absolute Grundvoraussetzung. Die neue Erwartung ist viel, viel höher.
Okay.
Von dir wird vom ersten Tag an erwartet, dass du die Ergebnisse der KI strategisch einordnen, bewerten und veredeln kannst. Du bist nicht mehr der, der den Rohentwurf macht, du bist der Qualitätsmanager für den Output der Maschine.
Man steigt also sofort auf einem höheren Level ein. Die Drecksarbeit, an der man aber auch so viel gelernt hat, die entfällt. Das ist eine massive Hürde.
Eine gewaltige Hürde. Und die Daten von Netzwerken wie LinkedIn zeigen das ganz klar. KI-Kompetenz ist eine der am schnellsten wachsenden Anforderungen überhaupt. Wer das nicht mitbringt, fällt durchs Raster, weil es diese Schonfrist der einfachen Zuarbeit nicht mehr gibt.
Puh. Okay, fassen wir zusammen. Wir haben eine Wirtschaftslage, die Unternehmen extrem risikoscheu macht. Gleichzeitig automatisiert die KI die klassischen Einstiegsjobs weg. Und trotzdem hören wir jeden Tag vom riesigen Fachkräftemangel. Das ist doch immer noch ein Widerspruch. Existiert dieser Mangel überhaupt noch?
Er existiert. Und er ist realer denn je. Das Problem ist aber, dass wir es mit einem doppelten Missverhältnis zu tun haben. Einem doppelten Mismatch, wie es heißt.
Ein doppelter Mismatch? Okay, erklär mal.
Also Angebot und Nachfrage passen an 2 entscheidenden Stellen einfach nicht mehr zusammen.
Lass mich raten. Das erste ist die Geografie, oder? Alle wollen nach Berlin, aber die Jobs sind in der Provinz.
Genau das ist der regionale Mismatch. Du hast eine enorme Konzentration von Absolventen in den Metropolen. Berlin, Hamburg, München. Da ist der Wettbewerb mörderisch. Gleichzeitig sitzen unsere Hidden Champions, oft Weltmarktführer,
irgendwo in Baden-Württemberg, auf dem Land.
Richtig. Und die suchen händeringend Leute, finden aber keine, weil niemand dorthin ziehen will. Angebot und Nachfrage sind geografisch entkoppelt.
Das leuchtet ein. Aber du sagtest, der zweite Mismatch sei noch entscheidender. Da geht es um die Qualifikationen selbst. Bilden wir die falschen Leute aus?
Extrem vereinfacht gesagt, wir haben in bestimmten akademischen Bereichen einen Überschuss an Absolventen für den aktuellen Bedarf.
Also nicht nur die oft genannten Geisteswissenschaftler.
Nein, längst nicht mehr nur. Das betrifft inzwischen auch Teile der IT oder des Marketings, wo die Konkurrenz für Einsteiger gigantisch ist. Und zur selben Zeit schreit die Wirtschaft nach Fachkräften mit einer dualen Berufsausbildung.
Unser Bildungssystem produziert also am Bedarf der Wirtschaft vorbei. Das ist eine harte These.
Die Zahlen des DHIK-Fachkräftereports untermauern das leider sehr deutlich. Hört ihr das mal an. 57% der Unternehmen finden keine passenden Bewerber mit Berufsausbildung.
Über die Hälfte.
Ja, bei den Akademikern sagen nur 28%, dass sie niemanden finden. Diese Schere ist gewaltig. Während sich hunderte BWLer auf eine Trainee-Stelle bewerben, findet der Heizungsbaumeister oder die Betreiberin eines Pflegeheims niemanden.
Okay, das zeichnet ein wirklich hartes Bild. Wenn du also heute als Absolvent vor diesem Berg stehst, da kann man schon mal aufgeben wollen. Lass uns deshalb jetzt den Fokus komplett auf die Lösungen legen. Was bedeutet das alles ganz konkret für dich? Wie knackst du diesen Markt?
Das ist die entscheidende Frage. Und die gute Nachricht ist, es ist nicht hoffnungslos. Aber du brauchst eine bewusste Strategie. Ich sehe da 3 zentrale Hebel. Der erste ist der Aufbau von sogenannten Hybridqualifikationen.
Hybridqualifikationen. Klingt gut, aber auch ein bisschen nach Beratersprech. Was heißt das konkret? Sagen wir mal für jemanden, der gerade seinen Master in Geschichte gemacht hat. Soll der jetzt Informatik studieren?
Nein, auf keinen Fall. Es geht nicht darum, alles über den Haufen zu werfen. Es geht darum, dein Kernwissen clever zu verknüpfen. Dieser Historiker kann ja was. Quellen analysieren, kritisch denken, exzellent schreiben.
Okay.
Die Hybridqualifikation wäre jetzt diese Kompetenzen mit einem gefragten Skill zu kombinieren. Er könnte einen Online-Kurs in Digital Marketing machen und sich dann als Content-Stratege für historische Themen positionieren.
Ah, für Museen oder Verlage zum Beispiel?
Genau. Er ist dann nicht mehr nur Historiker, er ist Historiker mit digitaler Marketing-Expertise. Das macht sein Profil einzigartig. Er schlägt eine Brücke.
Verstehe. Aus der Masse herausstechen, indem man eine anwendungsbezogene Zusatzqualifikation draufsetzt?
Was ist der zweite Hebel?
Der zweite Hebel ist radikale Flexibilität. Klingt banal, ist aber entscheidend. Bei der Branche, beim Jobprofil und vor allem beim Ort.
Okay, vielleicht landest du nicht sofort bei deinem Traumautokonzern, aber bei einem hochinnovativen Zulieferer, den keiner kennt. Und der größte Punkt, der Arbeitsort. Die Bereitschaft für den ersten Job eben nicht nach Berlin, sondern nach Biberach zu ziehen, kann der absolute Gamechanger sein.
Dort ist die Konkurrenz geringer, die Lebenshaltungskosten sind niedriger
und die Chancen, bei einem Hidden Champion unterzukommen, ungleich höher.
Das erfordert natürlich eine hohe Kompromissbereitschaft. Kommen wir zum dritten Hebel. Was ist mit denen, die noch ganz am Anfang stehen, vielleicht noch in der Schule sind?
Für die ist der dritte Hebel der wichtigste. Die strategische Berufswahl. Frag dich nicht nur, was macht mir Spaß, sondern auch knallhart, welche Berufe werden in 10 Jahren noch von Menschen gebraucht und gut bezahlt?
Und das wären?
Das sind vor allem 2 große Felder. Erstens, alles, was sich schwer durch KI automatisieren lässt. Alles, was Empathie, Kreativität oder komplexe Problemlösung erfordert.
Also Ärzte, Therapeuten, Pflegekräfte.
Aber auch Handwerker. Der Elektriker, der eine komplexe Fehlersuche im Altbau macht.
Genau. Und das zweite große Feld sind alle Berufe, die vom demografischen Wandel profitieren. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Der Bedarf in der Pflege, Geriatrie, Physiotherapie wird explodieren. Gleichzeitig müssen wir unser Land umbauen. Altersgerechtes Wohnen, energetische Sanierung. Das gesamte Bau und Handwerk hat auf Jahrzehnte voller Auftragsbücher.
Also fassen wir es zusammen. Eine zögerliche Wirtschaft, die KI-Revolution und ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage machen den Berufseinstieg 2026 zu einer echten Herausforderung. Der klassische lineare Weg ist quasi weg.
Ja, das kann man so sagen. Aber, und das ist die entscheidende Erkenntnis, du bist dem nicht hilflos ausgeliefert. Mit der richtigen Strategie, also Hybrid-Skills, Flexibilität und einer klugen Berufswahl, hast du weiterhin sehr gute Karten.
Absolut. Die Last der Anpassung liegt im Moment stark bei dir als Bewerber. Aber hier ist noch ein letzter Gedanke, den ich dir mitgeben möchte.
Gerne.
Während du dich jetzt anpassen musst, schaffen sich die Unternehmen, die heute keine Junioren einstellen, gerade selbst ein gewaltiges Zukunftsproblem.
Wie meinst du das?
Naja, wenn sie heute aus kurzfristigem Kostendenken niemanden mehr ausbilden, woher sollen denn in 5 oder 10 Jahren die erfahrenen Fachkräfte kommen, die sie dann so dringend brauchen?
Ah, okay.
Dieser Einstellungsstopp bei den Junioren ist im Grunde ein Boomerang, der mit voller Wucht zurückkommen wird. Die Frage ist also nicht nur, wie du einen Job findest, sondern auch, ob die deutsche Wirtschaft hier nicht extrem kurzsichtig handelt.
Ein wichtiger und provokanter Gedanke zum Schluss, der die Verantwortung wieder ein Stück weit zurück zu den Unternehmen spielt. Das war eine wirklich tiefgehende Analyse. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal im Karrieremagazin-Podcast hier auf stellenmarkt.de.